Neben mir sitzt eine Reporter-Legende und ich freue mich, dass er heute mit dabei ist in Episode
399.
Oh, ja. Das weißt du nur, weil nächste Woche Nummer 400 ist.
Hast du mich kurz ins Schwitzen gebracht,
genau. Genau, die Schweißperlen stehen schon auf deiner Stirn.
Verrückte. Ja, ich habe auch nur 4 Stunden geschlafen, vielleicht liegt es auch da dran.
Ja, okay. Ich muss ja mal den Kopfhörer ein bisschen lauter machen. Ich bin ja ein normal Schlechthörender oder sowas in der Art. Ich mache jetzt diesen Gesundo-Podcast für unser Haus und gestern war ich in Castrop-Rauxel und da ging es um plastische Chirurgie.
Erwähnst du das Thema jetzt, weil du mit mir gerade sprichst?
Nein, weil ich gestern da war. Da hätte jetzt zum Beispiel auch, keine Ahnung, Kevin Pinnow sitzen können, hätte ich das Gleiche gesagt.
Ja. Du, bei mir ist eh alles zu spät. Von daher, bei Kevin Pinnow ist ja noch was zu retten.
Hast du mal einen Hörtest machen lassen?
Ja.
Wann das letzte Mal?
Vergangenes Jahr.
Vergangenes Jahr. Und was kam da bei dir so raus? Kannst du dich noch dran erinnern? Ja? Ah, Dirk muss husten, deswegen hat er die Taste gedrückt.
Ich habe mich verschluckt deshalb.
Ja, ist kein Problem.
Mein Hörvermögen ist eigentlich gut. Ich habe aber so einen Hang dazu. Das ist ein bisschen zu eklig, das will ich gar nicht erzählen. Also sagen wir mal so, ich musste mir mal das Gehör durchpusten lassen.
Ja gut, aber das kann man durchaus mal machen lassen. Das ist ja nichts Schlechtes, das müssten viele wahrscheinlich tun.
Ja, aber danach ist dann wieder, dann wundert man sich, was man alles so mitkriegt.
Ja, ist schön. Ich habe das letztes Jahr, wollte ich das machen lassen, weil mir gesagt wurde, ist keine schlechte Sache. Und dann gehe ich zum HNO-Arzt hier in Dortmund und dann sagt der, ja, ihr Ohren sind aber komplett sauber. Kann ich gar nichts machen.
Ich sage, gut. Das ist tatsächlich, okay, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie erblich oder so bedingt ist, aber manche Leute haben dazu so einen Hang oder haben so ein Problem damit, dass das halt immer wieder mal passiert. Und in dieser Generation, die halt permanent auch Kopfhörer im Ohr haben, wird das vielleicht auch zunehmen.
Was soll ich sagen?
Ja, aber nicht solche, sondern ich meine die kleinen Knöpfe, die
In-Ear. Ah ja, diese In-Ear-Dinger. Ja, aber man muss auch dazu sagen, hier bei den Headsets, wenn man die abnimmt nach einer Stunde Aufnahme, da ist da schon ein ganz schöner Druck drauf tatsächlich. Also das unterschätzt man so ein bisschen. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Aber mir wurde gesagt, nachdem ich gestern nochmal beim Akustiker war, genauso wie letzte Woche, die haben ähnliche Dinge, aber sehr interessante erzählt tatsächlich. Also sobald die Folgen online gehen, werde ich da nochmal ein bisschen Werbung für machen, damit er da reinhört, weil es ist echt interessant, hätte ich nicht gedacht. Hörgeräte kosten zwischen 700 und ein paar tausend Euro. Also, boah, das fand ich auch schon phänomenal. Und was die auch alles können, die können dann streamen vom Handy ins Ohr und so weiter. Also, ja, du kannst es mit dem Handy per Bluetooth verbinden.
Okay.
Ja.
Verrückt.
Übrigens, sagt deine Frau dir manchmal, Mensch Dirk, Fernseher ist aber was laut?
Nee, eigentlich nicht.
Umgekehrt?
Nee.
Oh.
Das geht tatsächlich.
Oh, okay.
Ja, dann, wir hören beide noch ganz gut.
Ja, okay, verstehe. Bin erstaunt. Muss mir dann Sorgen um mich selbst machen irgendwie. Naja, ist egal.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Gut. Das ist ja noch ein halbwegs humoristisches Thema, aber ich war schon kurz davor, dich zu fragen, ob du, wann ist es denn? 2026 ist die WM da in Nordamerika. 2030, oder? Ob du 2030 nicht Bock hast, irgendwie kurz mal nach Südamerika zu fliegen, um dann wieder nach Europa zu fliegen, mit dem Umweg Afrika.
Ich glaube, Marco Rosa hat sich da ja deutlich zugeäußert, ne? Wie albern das ist. Ne?
Albern ist auch noch nett formuliert.
Ja.
Haben die alle einen Sockenschuss?
Ja, das geht um Vermarktung. Ja, ich meine, da muss ich dir jetzt nicht erzählen, worum es da geht. Es geht am Ende nur ums Geld.
Wirklich lächerlich.
Ich finde schon diese ja, Verteilung auf zwei Länder, die noch geografisch einigermaßen beisammen liegen, die finde ich schon ein bisschen problematisch, weil ja, ich finde so eine Weltmeisterschaft oder EM, das lebt halt auch davon, dass sich in dem betreffenden Land so eine spezielle Stimmung entwickelt, wie wir es in Deutschland hatten, wie es dann auch in Italien, Frankreich und ich weiß nicht, wo das überall schon gewesen ist, mitzukriegen ist.
Katar
ist jetzt natürlich nicht kein gutes Beispiel.
Ja.
Aber und das geht ja flöten. Ne? Wenn du dann sieben Länder hast und drei davon oder zwei davon sind auch noch irgendwie 10.000 Flugkilometer weit weg. Das ist ja verrückt. Also das tut der ganzen Sache nicht gut, glaube ich, weil das ist ja schon immerhin ein besonderes Turnier, wenn dann so eine EM ansteht oder WM.
Ich muss ganz ehrlich sagen, da fehlt mir jegliches Verständnis für.
Ja, aber das wird Herrn Infantino ja auch nicht stören und er hat ja auch schon bewiesen, dass er vereinlich gar nichts zurückschreckt, was so Ausschöpfung von Möglichkeiten, Geld zu verdienen angeht. Also er macht ja alles.
Und das bedeutet im Endeffekt, die WM danach wird in Saudi-Arabien stattfinden. Und da habe ich gehört, soll es im Sommer auch verhältnismäßig warm sein.
Ja, dann werden wir wieder sowas haben wie jetzt vielleicht.
Ja, kannst du davon ausgehen,
oder? Im November, Dezember gespielt wird. Ja, es ist verrückt. Und keiner denkt auch an die Spieler. Wenn du jetzt mal überlegst, du spielst dein Vorrundenspiel in Südamerika, okay, dann hast du vielleicht, die werden es ja geografisch vielleicht so ein bisschen so legen, dass dann auch die qualifizierten Mannschaften von da unten dann vielleicht dann auch da spielen. Nichtsdestotrotz musst du ja dann reisen und ich sag mal spätestens 5-6 Tage später spielst du dann auf einmal in Europa irgendwo. Ne?
Also die Sache ist die, es ist jeweils nur ein Spiel in Paraguay, Uruguay und Argentinien. Ah, jetzt hat er sich nochmal verschluckt.
Ein Frosch im Hals jetzt.
Ja, das ist natürlich für eine Podcast-Aufnahme eher suboptimal.
Das zeigt aber doch, dass wir live sozusagen.
Ja, ja, das ist ein Live-Feeling. So, jetzt gehen die Kollegen schon Mittagessen hier an der Stelle. Ja. Und ich würde jetzt auch gerne Mittagessen gehen.
Ja, aber du hast dich fast eine Stunde verspätet.
Nein, das stimmt. So brauchst du ja gar nicht erst anfangen.
Du warst da, Fake aber noch News. Nicht bereit.
Auch das ist so nicht korrekt.
Ja, okay.
Also Stimmung ist allerbeste. Nein, Stimmung ist sehr gut.
Stimmung
ist sehr gut. Ich muss mich noch da zu Ende drüber aufregen, weil ich, abgesehen davon, dass es natürlich eine vollkommen hirnrissige Idee ist, sowas so zu machen. Also jetzt ist doch an der Zeit, ich habe da gestern einen Tweet gelesen, da ging es darum, dass als die WM vergeben wurde nach Katar, alle gesagt haben, ja, wie kann man nur und so weiter. Und natürlich dann auch vor Beginn des Turniers und auch während des Turniers alle darüber gemeckert haben. Und dann habe ich gelesen, jetzt wäre der Zeitpunkt zu kommen, Stimmung zu machen gegen Saudi-Arabien, bevor sie dann das Turnier bekommen.
Bevor sie es bekommen. Ja, ich meine, das ist jetzt 7 Jahre noch hin bis dahin. Und das war ja damals bei Katar auch genauso. Man hatte auch damals ja irgendwie 7-8 Jahre Zeit, einen Protest auch mal zu organisieren oder dann auch zu bündeln und mit einer Stimme zu sprechen, wirst du, glaube ich, nicht hinkriegen.
Nee, zumal sie es ja clever machen und jetzt alle Spieler schon nach Saudi-Arabien holen.
Ja.
Also.
Ja, mal gucken. Der Fan kann ja mit den Füßen und dem Nichtkauf von Eintrittskarten auch abstimmen. Das ist ja dann immer so eine Geschichte, wohin sich der Fußball da gerade entwickelt. Das sehen ja auch viele durchaus kritisch.
Aber ganz ehrlich, Dirk, das ist doch einem Land wie Saudi-Arabien egal.
Das mag sein, aber da geht es dann ja auch am Ende drum, was ist dann mal, wenn du in Europa, wo du normalerweise volle Stadien hast und so weiter, wenn du dann vielleicht keine Stimmung hast. Ja, keine Ahnung.
Aber glaubst du, weil eine WM in Saudi-Arabien stattfindet, geht der BVB-Fan nicht mehr ins Stadion?
Nein, das geht er ja nicht tun. Nein, das wäre auch Quatsch.
Ja, natürlich
wäre das auch Quatsch. Dann würde er auch den Verein bestrafen, der da nicht viel für kann, das stimmt schon. Aber wir sind ja auf dem Weg, dass die Nationalmannschaft auch wieder attraktiver werden möchte und auch muss. Und sowas konterkariert natürlich alles. Ne? Also irgendwie auf Dauer, dann nimmst du das wahr, dass das noch stattfindet, aber du begeisterst dich nicht mehr dafür und das ist doch ein Armutszeugnis, das ist doch schade.
Wann hast du dich das letzte Mal für ein Turnier begeistert?
Ich finde, wenn das Turnier dann erstmal läuft, kann ich mich für relativ viel begeistern. Das war in Katar jetzt auch die einmalige Ausnahme. Das war einfach irgendwie auch skurril, weil man im November nicht das Gefühl hat, ein großes Fußballturnier, dafür brauchst du eigentlich immer Sommer, dafür brauchst du schönes Wetter und so eine gewisse Stimmung und Biergarten und Public Viewings und so. Das ist natürlich alles im November schwierig und von daher hat mich dieses Turnier nicht gepackt. Aus den anderen Gründen dann auch nicht. Das ist aber so eigentlich immer, sobald ein Turnier dann irgendwie losging. Ich freue mich auch nächstes Jahr auf die EM zu Hause. Also ich hoffe doch, dass wir das noch hinkriegen, dass wir eine gewisse Stimmung auch produzieren können. Wir haben da ja auch einen gewissen Ruf uns erarbeitet, 2-6. Ne? Das wäre doch ganz schön, wenn wir das hinkriegen. Und wäre auch schön für die Spieler, weil für die ist es natürlich nach wie vor noch ein Highlight. Und von daher, wenn das dann so eine trostlose Geschichte wäre, das wäre schon ein bisschen schade. Aber gut, sie müssen ein bisschen was dafür tun. Ich sag mal, als erstes nahbarer werden, ne? Das muss man wirklich ganz klar sagen. Einfach mal, nicht so am Volk vorbei. Ne? Also ein bisschen, sich einfach mal unter das Volk mischen und nicht 100 Kilometer entfernt in irgendeiner abgeschotteten Einöde irgendwo wohnen und dann auch nichts mitkriegen von dieser ganzen Geschichte. Ne? Das ist ja auch so ein Thema. Ne?
Ich bin sehr gespannt, wie das nächstes Jahr laufen wird bei der Europameisterschaft. Man kann sich ja ab sofort für Tickets bewerben. Und gut, du bist ja dann da akkreditiert.
Ja, also nichtsdestotrotz. Also es ist Arbeit, aber ich kann mich erinnern, ich habe ja 2016 die EM auch gemacht. 18 Russland waren wir nicht. Dann gab es ja dann auch Pandemieverschiebung und so weiter. Dann war das auch alles nicht ganz so schön. Aber 2016, das war auch schön. Das ist zwar anstrengend, weil du wirklich 34, ich war 34 Tage unterwegs, weg von zu Hause. Und 7 Spiele, wir sind damals bis ins Halbfinale gekommen. Das waren, glaube ich, dann 7 Spiele. Und mit Reisestrapazen, das ist also auch echt anstrengend. Und du hast keinen freien Tag zwischendurch mal, aber das macht Spaß. Das ist, da war auch so dieses Flair, einfach du kommst in diese Spielstätten, in diese Orte und spürst da richtig Begeisterung und das ist einfach, ich finde das schön, muss ich ehrlich sagen. Und ich würde mir wünschen, dass wir das hinkriegen, ist ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Vergabe nach Großbritannien und Irland mit der Europameisterschaft 2028, die gefällt mir relativ gut, weil da sind die Distanzen verhältnismäßig klein und sie haben ja auch schon ein paar Spielorte bekannt gegeben. Also sie spielen logischerweise in den Hauptstädten der einzelnen Länder. Plus dann, glaube ich, nochmal ein zweites Stadion in London, also das von Tottenham. Und dann haben sie noch das neue, was in Liverpool gebaut wird, das neue Stadion von Everton. Also das finde ich schon nicht schlecht. Und 2032 wahrscheinlich Italien und die Türkei. Und da ist schon wieder schwierig für mich.
Ja.
Das ist schon wieder schwierig. Also mir wäre neu, dass beide Länder eine Grenze hätten. Ich weiß nicht, also ich glaube, bin ja geografisch nicht auf dem Holzweg, was das angeht. Nochmal relativ große Distanzen auch. Ja klar, ist jetzt mit dem Flieger nicht so unendlich weit dann für die Spieler. Aber ist denn ein Land wie Italien nicht alleine in der Lage, so ein Turnier auszurichten? Ich meine, die haben doch eine Fußballstadt nach der anderen. Ich bitte dich.
Ja, der Trend ist ja schon seit Jahren, ne? Das ist dann immer mehrere Schultern. Ich weiß nicht, ob das was mit Kosten auch zu tun hat, aber ich sage ja eben, das ist es für mich so ein bisschen auch das Markenzeichen eines solchen Turniers, dass es eben in einem Land stattfindet, dass man in diesem Land dann eben auch eine besondere Stimmung erzeugen kann, dass da ja einfach viel passiert und dass man eben so ein Turnier auch nutzt, um ganz andere Sachen noch so ein bisschen voranzutreiben, Infrastruktur und so weiter. Das das war immer schön. Und das so die Tendenz, die gibt es ja seit Jahren, die gab es ja schon 2000, wann war das? 10 meine ich. Nee, 10 war WM. 2008 war doch Österreich und
die Schweiz.
Die Schweiz.
Gut, da sage ich.
Die liegen noch geografisch nebeneinander, das ist okay.
Ja, ne? Habe ich gehört. Und vor allem, es sind verhältnismäßig kleine Länder, die nicht viele große Städte haben. Da kann ich es auch noch nachvollziehen, dass die Distanz natürlich von Genf bis nach Wien auch unendlich ist. Okay, aber trotzdem kann ich es noch einigermaßen nachvollziehen. Ja. Ukraine und Polen. Keine unbedingt finanzstarken Länder, auch da kann ich es nachvollziehen, obwohl es unfassbar große Länder sind. Mhm. Die Ukraine ist das größte Binnenland Europas und Polen ist auch alles andere als klein und kompakt. Also es waren richtig große Distanzen teilweise dann für die Fans auch. Aber auch da kann ich es noch einigermaßen nachvollziehen. Ich kenne es auch vom Handball, wo du dann irgendwie ja ein Turnier hast. Das war 2020, da bin ich erst nach Trondheim geflogen, von Trondheim nach Wien und von Wien nach Stockholm. Ja. Also ich hatte keinen einzigen Hin- und Rückflug auf der ganzen Reise. Ich bin immer nur einzeln geflogen. Er ist doch vollkommen behämmert.
Ja, vor allen Dingen in heutigen Zeiten. Ne? Das sollte man ja mal überlegen, ob man das nicht alles so irgendwie bündeln kann, dass man möglichst wenig unterwegs ist. Abgesehen jetzt mal vom Reisestress für die Mannschaften. Natürlich eben dieser Klimaaspekt und so weiter. Da sollte man einfach auch mal Rücksicht drauf nehmen. Passiert aber nicht. So ehrlich müssen wir sein. Das interessiert keinen Menschen.
Nein.
So. Wie kriegen wir jetzt die Kurve?
Ja, ich sag mal so. Ähnlich gut wie die Auswahl der Spielorte oder der Länder, in denen die Turniere ausgetragen werden, ist die Offensivleistung von Borussia Dortmund momentan. Nee, lass uns zunächst mal sprechen über das Spiel gegen Milan. Denn ich hatte wirklich richtig Vorfreude. Seit Ewigkeiten hat Borussia Dortmund nicht gegen Milan gespielt. Milan in der Liga momentan in einer tollen Verfassung, auch mit einer sehr interessanten Offensive mit Pulisic, mit Rafael Leao, mit Olivier Giroud. Also sie haben richtig tolle Spieler in dieser Mannschaft, einen guten Torhüter, Theo Hernandez, guter Linksverteidiger. Also das ist eine gute Truppe, muss man schon sagen. Deswegen habe ich mich darauf gefreut. Am Ende sehr schade, dass es 0-0 ausgegangen ist, weil man irgendwann so gegen Mitte der zweiten Hälfte gemerkt hat, wenn jetzt der BVB ein Tor macht, dann explodiert das ganze Stadion so dermaßen. Ich habe eigentlich immer nur darauf gewartet, dass dieses Tor fällt und alle total ausrasten. Deswegen ein bisschen schade, dass es dem BVB nicht gelungen ist, noch ein Tor zu erzielen. Weil ich glaube, es wäre auch in Ordnung gegangen, wenn sie es gewinnen. Es war allerdings auch ein ausgeglichenes Spiel, sollten wir nicht vergessen.
Ja, und ich fand dafür, dass es dann 0-0 ist, war es fast, ich hätte fast gesagt, spektakulär über einige Phasen so in dieser Partie. Also wir haben auf der Tribüne uns sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Vor allen Dingen die erste Hälfte war schon mitreißend, wirklich offen auch. Du hast es gesagt, das fand ich auch sehr beeindruckend. Dortmund hat sich so ein bisschen nach einer Abtastphase am Anfang reingekämpft und hat dann so von Minute zu Minute, so ab Minute 20, so hatte ich das Gefühl, dass sie eigentlich immer mehr Kontrolle über das Spiel kriegen. Ich fand auch, dass sie gut nach vorne kombiniert haben und das war, glaube ich, am Ende so ein bisschen der einzige Makel, dass sie, der Kombinationsfluss war schon wieder, wie man das so kannte teilweise. Im letzten Drittel, wie es dann immer so schön heißt, das hat auch der Trainer dann nachher gesagt, fehlte dann so die richtige Entscheidung. Was mache ich jetzt mit dieser guten Feldposition, die ich mehr erarbeitet habe? Wo spiele ich den Ball hin? Wie schließe ich die Situation ab? Da gab es mehrere Szenen, wo der BVB so die falsche Entscheidung auch getroffen hat. Und deshalb stand am Ende die Null. Es gab trotzdem aber auch gerade in der ersten Hälfte einige auch gute Chancen. Ich erinnere mal an diese Benzebaini-Szene, wo er mit der Hacke, glaube ich, so ein bisschen war das verlängert und Reus am zweiten Pfosten wird dann noch irgendwie angeschossen und der Ball geht neben das Tor. Also Fallrückzieher Julian Brandt, die sind schon auch dahin gekommen, wo es wehtun kann und wo es erfolgreich sein kann. Haben wir dann vielleicht so die letzte Konsequenz vermissen lassen oder die letzte Entscheidung war dann oftmals nicht richtig. Und in der zweiten Hälfte, gerade am Ende, muss man sagen, hat Milan dann auch nochmal richtig zugelegt. Letzten 5 Minuten, glaube ich, 3 hochkarätige Chancen gehabt. Da war es dann wirklich fast noch eher der Gast, der den Lucky Punch hätte machen können, wobei Metscher auch noch eine gute Chance hatte. Also es war eine offene Geschichte, wenn ich so erzähle, fällt es ja auf, ja. Es war so eine offene Geschichte und hätte in beide Richtungen ausschlagen können. Das 0-0 hilft dem BVB jetzt weniger, glaube ich, als Milan, so ehrlich muss man sein. Das war ein Heimspiel und ja, dazu dann das andere Ergebnis, ein bisschen überraschend. Ich finde es aber gar nicht so verkehrt, weil es dafür sorgt, dass die ganze Gruppe eng beieinander bleibt. Und der Trainer hat es ja nachher auch gesagt, wir sind Letzter mit einem Punkt, aber die gute Nachricht, der Erste hat nur 3 Punkte mehr als wir. Ne?
Und es sind noch 4 Spiele. Ja, ne? Ja, ich habe aber gestern auch schon zu ein paar Leuten, mit denen ich im Stadion gewesen bin, gesagt, in der Gruppe musst du am Ende froh sein, wenn du Dritter wirst. Es ist schon eine harte Gruppe.
Es ist eine sehr harte Gruppe, das haben wir aber auch jetzt seit 4 Wochen gewusst. Und es hat sich jetzt bewahrheitet. Und wenn du jetzt mal guckst, du fährst jetzt nach Newcastle, weiß nicht, ich habe das Spiel gestern jetzt nur in Ausschnitten gesehen, aber wenn du Paris mal so zu Hause niederhältst, das ist schon mal ein Wort, ne? Das war schon okay und wird also eine schwierige Geschichte und vielleicht weißt du nach dem Spiel tatsächlich schon, wohin die Reise gehen kann. Also sie müssen, das haben ja zweimal jetzt Newcastle, glaube ich, hintereinander, ne? Aus diesen beiden Spielen müssen sie eigentlich schon 4 Punkte holen.
Also wenn sie nur 3 holen oder weniger, dann brauchst du eigentlich nicht mit dem Achtelfinale planen, ganz ehrlich.
Ja.
Ist doch relativ simpel. Du hast jetzt 1 Punkt und normalerweise brauchst du 10.
Das ja, heißt, ich glaub,
du musst jetzt 3 gewinnen und
ja, ich glaube in der Konstellation, weil du einfach keinen Ausreißer hast, weder nach oben noch unten, da ist also keine Mannschaft dabei, die alles gewinnt oder alles verliert. Von daher könnten auch weniger als 10 reichen.
Das ist aber dann schon eng.
Aber es wird richtig eng. Und Wenn du jetzt Newcastle, wenn du das mal siehst, du gewinnst in oder verlierst in Newcastle oder holst nur 3 Punkte, wie du es gerade gesagt hast,
dann musst du den Rest eigentlich
dann haben die ja logischerweise danach schon 7. Ja. Ne, sie holen ja dann auch 3 Punkte aus diesen beiden Partien und du hast nur 4. Und dann spielst du noch in Mailand und du spielst noch gegen Paris. Ja.
Yes. Also wir wollen hier keinen Pessimismus verbreiten, vor allem weil Dirk und ich dafür bekannt sind, dass wir sehr optimistisch sind.
Ich bin tatsächlich gar nicht so pessimistisch jetzt in diesem Fall, weil ich habe gestern, und deshalb fand ich nachher das auch etwas überraschend, weil natürlich hatten alle Spieler, Julian Brandt hat ja zum Beispiel gesagt, wir haben jetzt nicht glücklich in der Kabine gesessen und da fehlte was und wir haben es auch ziemlich klar benannt. Eben dieses Thema Entscheidungsfindung im letzten Drittel, das war ein großes Thema. Trotzdem fand ich die Weiterentwicklung spielerischer Art, die habe ich gesehen und das fand ich gut. Sie haben auch Chancen herausgebildet und sie haben BVB-Fußball gespielt, gerade in der ersten Hälfte. Sie haben natürlich in der zweiten, sie haben viele Körner gelassen, das hat man schon gemerkt. Das war auch Kraftrauben, was sie in der ersten Halbzeit gespielt haben. Und mit jeder Minute wurde natürlich auch die Gefahr immer größer, dass du zu viel Raum bietest, dass du in offene Konter läufst. Und Milan hat ja auch schon vor der Pause schon mal angedeutet, gerade über Leao auf der linken Seite, wahnsinnig guter Fußballer.
Oh, das ist natürlich, so ist natürlich schon, hat, ne?
Ja, wenn wir jetzt negativ sein wollten, könnten wir sagen, das ist natürlich auch so ein Schöngeist, arbeitet wenig mit nach hinten, hat dann 2, 3 Highlights, aber gut, dafür sind diese Spieler natürlich auch da, ne, dass sie gerade solche Szenen haben. Also wie er da 2-mal, 3-mal, einmal Emre Can, was glaube ich, und auch Rayasson ausgewackelt hat, so mit einem Hüftschwung, ohne dass er irgendwie, es war schon cool und der hat ein Riesentempo mit Ball, das ist Wahnsinn.
Ein Unterschiedsspieler, wie man so schön sagt.
Ja.
Also es ist kein Weltklasse-Spieler, aber internationale Klasse ist er schon.
Ja. Weltklasse wäre, wenn er dann aus solchen Szenen auch noch die Tore macht, ne? Oder eben Assists liefert, das ist gestern jetzt auch nicht passiert, Gott sei Dank. Sie haben in der Mitte schon ganz gut aufgepasst, seine Flanken vor allen Dingen dann. Aber das war schon ein schöner Spieler und ein guter Spieler und das ist natürlich auch dann in den Köpfen irgendwann drin. Dann weißt du auch als Borussia Dortmund, wir dürfen jetzt hier nicht zu offen, weil wir brauchen, gut, ein Punkt ist es nicht viel, aber auch besser als nichts. Ne?
Ich möchte mal die Aussage eines Hörers mit reinnehmen, der schreibt, Dortmund muss den Anspruch haben, in jeder Champions League Gruppenphase weiterzukommen. Ich meine, wir sind die zweitbeste Mannschaft aus Deutschland und seit 12 Jahren konstant in der Champions League vertreten. Wir müssen weiterkommen, egal wie die Gegner auch heißen.
Ja, dem Anspruch stellen sie sich ja auch. Sie haben ja auch jetzt nicht nach der Auslösung gesagt, okay, da sind wir dann auch mit Platz 3 zufrieden. Sie haben schon gesagt, Ziel bleibt unverändert, wir wollen überwintern in der Champions League. So. Die machen sich da jetzt nicht gerade kleiner, als sie auch sind. Ich sehe das genauso. Also Borussia Dortmund hat ja auch gerade, erinnere dich an 2013, war das ja glaube ich damals, als man diese Hammergruppe auch hatte und da als Gruppensieger sogar rausgegangen ist. Ne?
Ich lese schon ein paar Hörerfragen nochmal und müssen wir aber noch ein bisschen nach hinten verschieben. Allerdings, ich möchte nochmal kurz bei dem Spiel gestern bleiben. Weil ich glaube, es gibt immer so Spiele in einer Saison, wenn du das gewinnst, sei es auch glücklich, dann kann sich ganz viel verändern für die weitere Spielzeit. Für mich war das gestern so ein Spiel.
Ja.
Und man hat ja auch nicht schlecht gespielt, hast du gerade gesagt. Aber irgendwie, weißt du, so ein bisschen mehr hat mir da noch gefehlt. So 2-3%.
Ja, es waren am Ende, das ist auch eine Statistik, die in dem Fall nicht lügt, Dortmund hatte keine richtige Großchance. Ich weiß jetzt nicht, wer da festlegt, was eine Großchance ist. Ich fand diese Szene, die ich eben schon beschrieben habe mit Benze Baini und Reus, das war schon eine große Chance für den BVB. Aber die Statistik, die offizielle sagt, Borussia Dortmund war die einzige Mannschaft an diesem Spieltag in der Champions League, die keine Großchance herausgespielt hat. Ich muss aber auch sagen, aus diesem Spiel hättest du mit einem wie auch immer gearteten Tor glücklich oder gut rausgespielt, wie auch immer, hättest du richtig Dampf mitnehmen können für die nächsten Wochen. Viel, viel mehr als aus dem Spiel wie zum Beispiel dem 1-0 gegen Köln, wo du am Ende wusstest, das war glücklich. Ja, also da kannst du aus so einem Spiel dann natürlich dann viel, viel mehr mitnehmen, weil auch die Leistung gestimmt hat. Und von daher war es sehr schade, dass das nicht funktioniert hat.
Lass uns sprechen über die Offensive, wenn wir schon dabei sind. Weil es eben kein Tor gab gegen Milan. Es gab kein Tor in Paris. Es gab auch da jetzt nicht unendlich viele Großchancen. Und in der Bundesliga sieht es auch schwierig aus. Du hast eben ausgerechnet, du hast ja auf dem Zettel aufgeschrieben, 18 Tore in 9 Pflichtspielen, im Schnitt 2 und 6 davon wurden gegen Mainz erzielt. 4 in Freiburg, wo hinterher Freiburg mit einem Mann weniger agiert hat, und 3 in Hoffenheim. Ja, das ist nicht die allerbeste Bilanz, weil es fehlen einfach die Scorerpunkte aus der Rückrunde von Alaire. Adeyemi, kein Tor, kein Assist bislang. Und also ich habe dich ja vorher gefragt, was ist unser Thema der Woche? Habe ich am Anfang vergessen, den Überblick zu nennen. Aber gut, wir sind ja schon mittendrin. Ja, ich habe mich direkt in Rage geredet. Aber Adeyemi, an dem scheiden sich die Geister. Er hat ein großes Potenzial und er war zuletzt ja bei Brinkhoffs Ballgeflüster und da sitzt der Co-Trainer Armin Reutersahn daneben und sagt, der Junge ist nicht seriös genug und hat immer noch keinen Scorerpunkt in dieser Saison. Nach einer sehr, sehr guten Rückrunde, für die es ja auch Gründe gab. Und das ist mir gestern dann auch wieder aufgefallen. In der Rückrunde, also korrigiere mich, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, hat er auf der linken Seite gespielt. Mhm. Und Malen rechts. Mhm. Und jetzt spielt Malen wieder links und Adeyemi, wenn er eingewechselt wird, oder von Anfang an rechts. Warum ist das so? Erklär mir das bitte.
Kann ich dir nicht sagen. Da müsste man tatsächlich mal den Trainer fragen. Also normalerweise rotieren beide offensive Außenpositionen rotieren auch. Die wechseln also auch schon mal die Position.
Habe ich aber zum Beispiel, entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, habe ich gestern nicht so gesehen.
Ich habe ja auch normalerweise gesagt.
Ja.
Also gestern war es extrem, dass sie extrem auf diesen Positionen, wo sie waren, festgehangen haben. Das liegt aber natürlich auch daran, weil als Beino Gittens dann zum Beispiel auf dem Platz war, der ist auch eben links zu Hause. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Ne? Der kann jetzt nicht so, also der kann auf der anderen Seite kann er seine Stärken nicht so entfalten, wie er das auf der linken Seite tut. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund.
Problem dabei ist aber, Dirk, okay, also Beino Gittens hat ein gutes Spiel gemacht nach seiner Einwechslung. Adeyemi kann seine Stärke dann überhaupt nicht ausspielen und musste immer nach innen ziehen, wenn er da mal irgendwie flanken wollte. Und das hat dann halt auch überhaupt nicht funktioniert. Und das ist dann ein Problem. Also sie konnten Füllkrug eigentlich auch die ganze Zeit nicht bedienen, weil sie auf der falschen Seite jeweils waren.
Ja, es ist ein Problem, wenn er rechts spielt. Das ist eindeutig so, weil jeder Verteidiger weiß auch, ich biete ihm die Außenseite an, weil die nimmt er sowieso nicht. Der wird nach innen ziehen. Das ist halt schon so ein bisschen bekannt. Also
ja, das hat Arjen Robben auch immer gemacht. Aber auf einem anderen Niveau.
Genau diese Gesprächsverlauf nicht schon mal irgendwann?
Ja, haben wir das nicht vor einem halben Jahr schon mal geführt, dieses Gespräch?
Ja, ich weiß es gar nicht.
Oder vor einem Jahr, besser gesagt.
Er ist momentan nicht in der Verfassung, in der er war. Ich glaube, damit verrät man nichts Neues.
Also ich meine das gar nicht böse, aber normalerweise, wenn ein Spieler so spielt wie Adeyemi, dann spielt er normalerweise gar nicht. Dann setzt der Trainer gar nicht mehr auf ihn, weil die Leistung eigentlich stimmt. Und ich meine das gar nicht mit seinen Geschichten neben dem Feld, sondern das interessiert mich alles nicht. Ich glaube auch, dass er nicht fokussiert genug ist und nicht seriös genug. Und aber
dann sollte es ja doch interessieren.
Ja,
wenn
das
so wäre. Das ist aber alles sehr viel Kaffeesatzleserei.
Genau, wir wissen es nicht, wie sehr es ihn wirklich
abhängt. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig aussehen.
Genau, deswegen, wir kennen ja die Details nicht und die Details sind uns auch völlig egal. Aber gehen wir rein nach der Leistung, darfst du den auch aktuell gar nicht mehr einwechseln.
Ja, aber da muss man ja jetzt auch mal sagen, ein Spieler wie Adeyemi kann natürlich für Borussia Dortmund sehr wichtig sein, wenn du ihn jetzt fallen lässt wie eine heiße Kartoffel. Also du gibst ihm schon eine gewisse Anzahl von Chancen. Das hat Terzic ja bei Haller auch gemacht. Also Haller hängt ja eigentlich seit Saisonbeginn durch. Ich glaube auch intern hat man schon in der Vorbereitung gesehen, dass er vor allen Dingen ein physisches Problem hat. Also dass er nicht diese Fitness irgendwie momentan bekommt, die er auch braucht. Und trotzdem hat man ihn erstmal eingesetzt, in der Hoffnung, dass es auch über die Spiele kommt, dass es auch irgendwann mal Klick macht und dass er diese Wettkampfhärte, das war in der Rückrunde übrigens ja auch nicht anders, die ersten 2-3 Spiele, da hat man natürlich schon deutlich gemerkt, dass er noch nicht die Wettkampfhärte hatte, die er brauchte. Und das wurde im Verlauf der Rückrunde besser. Und ich glaube schon, dass die Strategie dann eben so war, du lässt so einen Spieler nicht einfach fallen. Er hat ja schließlich sehr viel gegeben in der Rückrunde und dadurch hat er einen gewissen Bonus auch verdient. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Und wenn es dann aber nicht funktioniert, reagierst du. Das hat Terzic bei Haller gemacht. Und er hat es auch im Prinzip bei Adeyemi gebracht. Aber natürlich, wenn du weißt, du willst so ein Spiel gewinnen und du hast eine italienische Abwehr, die schon sehr, sehr gut organisiert da stand. Was brauchst du? Da brauchst du Tempo. Also bringst du Adeyemi und Bino Gittens, dann bringst du nicht Rainer.
Nee, ich verstehe das taktisch absolut, ist gar keine Frage. Und generell bin ich auch bei dir, dass man ihn jetzt nicht fallen lassen sollte, weil dann hast du ein ganz, ganz großes Problem. Aber, also...
Ja, es wird dann intern irgendwann schwierig auch zu kommunizieren und zu begründen auch gegenüber den Spielern, die eben nicht zum Zug kommen. Ja, dann wird dann Rainer vielleicht auch irgendwann mal sagen, ja, ey, Trainer, guck mal, du hast ihn jetzt dreimal eingewechselt und da kam nicht ganz viel rum. Warum kriege ich mal keine Chance? Das ist schon für Terzic auch eine schwierige Geschichte und er muss schon gucken, wie er das dann intern auch moderiert in der Kabine. Ne? Aber wie gesagt, also rein aus taktischen Erwägungen gestern, würde ich jetzt mal sagen, war die Einwechslung natürlich folgerichtig. Du versuchst ein bisschen über Tempo und über Frische dann noch was zu kreieren und die Abwehr aufzureißen und dass es nicht funktioniert hat. Stürmer leben natürlich auch immer von ihrem Selbstvertrauen, das ist so. In der Rückrunde hatte der war so groß, ne, der war 1,90 wahrscheinlich gefühlt. Der konnte machen, was er wollte, es hat funktioniert. Und erinnere dich mal an dieses Tor gegen Chelsea war es ja, ne? dieser Solo-Lauf. Ja, sowas ist aber genau das, was du eben gesagt hast. Das ist ja genau so ein Initialmoment, der dir unheimlich viel gibt und wo du dann über Wochen von profitierst.
Das war ja auch so. Und wenn du jetzt überlegst, stell dir vor, er wäre gestern eingewechselt worden, also Ecke für Milan und gibt wieder eine Kontersituation, keine Ahnung, er muss ja dann nicht wie Reasson in Hoffenheim oder er selber dann halt auch letzte Saison gegen Chelsea einen Sprint über den ganzen Platz hinlegen und dann selber das Tor machen, aber eine ähnliche Aktion haben, das hat mir gestern auch schon insgesamt gefehlt. Da gibt es halt Probleme, was die Durchschlagskraft angeht bei der Mannschaft. Du hast ja vorhin auch gesagt, keine Großchance als einzige Mannschaft in der Champions League erspielt an diesem Spieltag. Und das ist eben das Problem. Ich bleibe bei dem, was ich jetzt in den letzten Wochen schon häufig im Podcast gesagt habe, auch wenn Marco Reus jetzt 2-3 gute Spiele hatte. Dein bester kreativer, offensiver Mittelfeldspieler in diesem Kader ist Julian Brandt und du verschenkst ihn auf der Außenposition. Da kann er nichts das einbringen, was seine größte Stärke ist. Ich glaube, er hat das Spiel so gut verstanden, dass er oft mit dem ersten Kontakt schon weiß, was er machen muss. Nicht, dass das immer funktioniert, bitte nicht falsch verstehen. Auch bei Julian Brandt sind einige Dinge nicht perfekt, um Gottes Willen. Aber ich finde, damit wird so viel verschenkt, ihn auf der Außenbahn einzusetzen. Da waren gestern wieder ein paar Szenen, wo du dir denkst, wenn er die aus der Mitte lösen kann, dann gibt es für Borussia Dortmund eine Torchance. Aber er hängt dann da auf der Außenbahn. Er ist natürlich auch nicht schneller als irgendein Abwehrspieler. Der wird nicht ins 1-gegen-1-Dribbling gehen und dann einfach an einem vorbeiziehen, wie das ein Adeyemi kann oder ein Bino Gittens. Das ist er gar nicht als Spieler. Und dann spielt er wieder quer in die Mitte. Ja, das kann doch nicht die Lösung sein.
Das ist sicherlich auch ein Faktor, das würde ich fast genauso sehen, wobei ich Reus in den vergangenen Wochen gut gesehen habe. Und von daher
nein, verstehe mich nicht falsch. Den habe ich auch gut gesehen.
Also der hat dann schon auch das gegeben, was der Trainer sich erhofft hat und von daher sich diese Chancen auch verdient. Und das ist natürlich dann die Krux, weil Reus kannst du nur in der Mitte aufstellen. Dann kommt das zum Tragen, was du angesprochen hast. Kernproblem ist für mich aber nach wie vor der zentrale Stürmer. Und ich glaube, dass die Stärke des BVB in der Rückrunde tatsächlich sehr, sehr viel mit Sebastian Haller zu tun hatte. Zum einen, weil er selber am Ende, ich glaube, 9 Tore gemacht hat.
Jo.
Aber er hat einfach durch seine Präsenz so die Abwehrspieler gebunden. Die mussten so viel Aufmerksamkeit ihnen schenken, dass neben ihm, also alle anderen konnten neben ihm auch noch wachsen. Und das war kein Zufall, dass Adeyemi aufgeblüht ist, dass Malen aufgeblüht ist. Die hatten beide, glaube ich, zum Zeitpunkt der Rückrunde, waren die ohne Tor auch damals. Und was haben sie am Ende gehabt? Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, das war ja natürlich schon beeindruckend. Und das hing sehr viel mit Sebastian Haller zusammen, der jetzt diese Form nicht hatte. Und Füllkrug ist dieser Wandspieler nicht. Und das muss man auch mal sagen. Füllkrug ist auch ein Spieler, der aus einem Zweispitzensystem kommt. In Bremen haben sie mit 2 Spitzen gespielt und das liegt ihm, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es ihm besser liegt. Also ich traue ihm schon zu, dass er sich da auch anpassen kann, aber das dauert vielleicht auch ein bisschen. Und das geht dem BVB momentan ab. Diese Besetzung in der Sturmspitze, diese Anspielbarkeit manchmal auch. Und dann eben daraus resultierend, entweder der Stürmer kommt selber zum Abschluss und macht ein Tor oder er legt den Ball ab als Assistgeber oder er zieht Gegenspieler mit, die Räume dann öffnen für Außenbahnspieler. Das ist alles das, was wir glaube ich, nur sehr dosiert sehen im Moment und vielleicht deshalb auch so ein bisschen die fehlende Durchschlagskraft bei sehr vielen Offensivspielern, mit Ausnahme von Donny Malen. Ne? Das muss man auch mal sagen, der nach wie vor auch jetzt gegen Milan, das ist schon gut, wie er sich dann auch aus engen Situationen lösen kann und dann eine richtige Entscheidung trifft. Ich erinnere mich an diesen Schuss, den er da ablässt, das war eigentlich die erste Torannäherung. Das war gar nicht so einfach, er war umringt von 2, 3 Mailändern und hat nur ein kurzes Fenster gehabt und einen Kontakt, Ball vorgelegt, mit links abgezogen, weil er dann erkannt hat, es macht jetzt keinen Sinn, in irgendein Dribbling zu gehen, dann laufe ich mich fest. Abschluss. So. Und der hat eine richtig gute Weiterentwicklung hinter sich. Und
ja, das finde ich auch. Also wir haben lange über Donny Malen geschimpft, muss man ganz ehrlich sagen. Erste Saison von ihm war eine absolute Katastrophe. Kann man ja auch nicht anders sagen. Aber letzte Saison hat er insbesondere in der Rückrunde gut gespielt. Hat auch am Anfang ein bisschen gebraucht. Aber da habe ich jetzt bei ihm das Gefühl, dass er nicht komplett da weitermacht, wo er aufgehört hat. Es ist ein bisschen drunter, was das Niveau angeht. Aber er ist der konstanteste Offensivspieler von Borussia Dortmund.
Ja, also eindeutig. Er hat sich jetzt aber auch angepasst an den Verein. Das können die Verantwortlichen natürlich jetzt auch gerne als Argumentation nehmen, wenn sie sagen, jetzt brecht nicht schon wieder den Stab über Felix Metscher, über ich weiß nicht wen und Adeyemi auch und lass denen doch mal ein bisschen Zeit und lass die sich entwickeln. Bei Malen hat es tatsächlich funktioniert, aber so ehrlich muss man auch sein, der stand ja schon auf so einer imaginären Liste, also hätte der in der Rückrunde diese Entwicklung nicht genommen, wäre der mutmaßlich vielleicht heute gar nicht mehr in Dortmund, ne? Das muss man auch sagen.
Sollen wir zu den Hörerfragen übergehen? Ja, notiere ich mir gerade mal die Zeit. Übrigens als Information, weil viele Leute bei YouTube sich dann wundern, warum sie keine Fragen schicken können. Alles, was ihr bei YouTube seht, ist aufgezeichnet. Also wir zeichnen die Sendung auf und Fragen könnt ihr gerne stellen bei Twitter und Instagram. Einfach folgen, @SaschaStaat. Ihr könnt natürlich auch gerne Dirk folgen unter @DirkKrampe bei Twitter und @RNBVB. Und am Anfang habt ihr es bei YouTube schon eingeblendet gesehen. 3 € für nur 3 Monate. Alle Plusartikel von uns über Borussia Dortmund. Dann legen wir mal los. Hier wird gefragt, wo war gestern Armin Reutersahn? Ich habe ihn eben ja namentlich erwähnt. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass er anscheinend nicht da war.
Ich auch nicht. Also muss ich ehrlich sagen, wir sitzen natürlich auch hinter der Trainerbank.
Also kommuniziert hat der Verein nichts, oder?
Nee. Ich weiß nicht, ob er erkrankt war. Also er war, meine ich, aber beim Abschlusstraining hätte ich ihn gesehen. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich muss gerade mal überlegen. Da war schlechtes Wetter am Dienstag.
Ja gut, kann ja ein Infekt sein oder was, aber wir wollen nicht spekulieren, wir wissen es nicht.
Nee, es gab auf jeden Fall keine Info dazu.
Adeyemi gegen Sancho tauschen, ein Versuch wäre es doch wert.
Ja, also ich glaube schon, dass das Thema natürlich mal diskutiert wird in Dortmund. Wenn dann man auch sieht, was bei dem gerade so abgeht, aber dieses Konstrukt selbst bei einem Leihgeschäft, der verdient auch eine Mörderkohle da bei Manchester. Das muss man auch mal sehen. Und ich weiß nicht, ob Jadon Sancho auch dann bereit wäre, für vielleicht mal die Hälfte des Geldes, mindestens mal die Hälfte des Geldes zu spielen. Ich tue mich schwer. Also im Moment ist da, glaube ich, tatsächlich nicht sehr viel Fahrt drin in dem Thema.
Ja, der ein oder andere träumt.
Ja, das kann ich auch verstehen. Ich denke mir aber immer mal, du musst ja gucken, du hast ja schon einen Kader, klar, am Ende kommt es auf Leistung an, wenn das dauerhaft nicht funktioniert, aber du verbaust natürlich, wenn du einen Jadon Sancho zurückholst, verbaust du natürlich auch wieder, du hast noch einen Duran Will, der noch gar kein Thema war, der kommt jetzt so langsam, er sammelt gerade ein bisschen Spielpraxis, dann verbaust du ihm natürlich so ein bisschen die Chance auf Weiterentwicklung, ne? Weil dann hat er noch einen Konkurrenten mehr vor der Nase.
Seid ihr auch der Meinung, dass Edin bei kritischen Fragen immer öfter die Favre-Karte zieht?
Die da wäre?
Schreibt der Hörer außerdem, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Jahr schon gehört habe, wir haben uns leider nicht belohnt. Ah, gut, darf man sich nicht mehr erlauben, klar zu sagen, das nächste Spiel werden wir klar gewinnen?
Ja gut, Trainer werden natürlich bis ins Kleinste seziert bei dem, was sie sagen. Ne? Und das ist mittlerweile so Usus, dass die Trainer auch ein bisschen vorsichtiger geworden sind, wie sie das formulieren. Das war früher dann, denke ich mal, bei diesen Originalen, die dann auch kein Blatt vom Mund genommen haben.
Nenn doch mal zwei, drei Namen.
Ja, du, keine Ahnung. Aber
Christoph Daum.
Ja, also
Topmöller.
In der Generation.
Bei Bayern.
Als sagen wir mal, die Bilder laufen lernten.
Schön.
Da war es natürlich tatsächlich so, auf einmal waren viele Trainer im Fernsehen und die mussten natürlich auch rhetorisch erstmal geschult werden. Die haben ansonsten erstmal frei von der Leber weggesprochen. Ne? Und heute haben die alle Medientrainings hinter sich und sind ein bisschen vorsichtiger. Da ist Edin aber auch keine Ausnahme, glaube ich.
Ich glaube, wenn ich Trainer wäre und würde da bei der PK sitzen, dann würde ich immer mit so einem Schmunzeln diese Fragen beantworten und so Sachen sagen wie, ja, ich gehe schwer davon aus, dass wir das nächste Spiel gegen den Abstiegskandidaten haushoch gewinnen werden und dann immer so ein bisschen grinsen, und jeder weiß, ich meine es sowieso nicht ernst.
Ja, aber Ironie wird auch nicht immer verstanden, das muss man leider auch sagen. Und, gut.
Aber er hat doch gesagt.
Ja. Und jetzt gurken sie da rum. Nee, also.
Ein bisschen Spaß muss mal sein. Haben wir eigentlich nicht viel zu wenig Spaß in der Branche? Kennst du diese Show, die Kate Apto moderiert, mit Thierry Henry, Jamie Carragher und Micah Richards? Die sagen dir aber ja alle was.
Nee, okay.
Ja, gut. Micah Richards, das ist so ein bisschen, also das ist ein richtiger Showman. So, dann gab es mal irgendwie eine Begrüßung, wo Kate Apto sagt, ja, hallo und herzlich willkommen an den Welt- und Europameister und Champions-League-Sieger mit Barcelona, Thierry Henry. Und an den Champions-League-Sieger mit Liverpool, Jamie Carragher und den Mann mit zwei Spielen in der Champions-League, Micah Richards. Sowas brauchen wir viel mehr in der deutschen Fußball- oder Sportberichterstattung. Mal ein bisschen mehr Spaß.
Ja, dafür ist das Business aber zu ernst, glaube ich.
Da können wir nächste Woche jede Menge Spaß haben bei Episode 400.
Okay. Ja.
Das machen wir auch. Das
ist schon ein Meilenstein, ne?
Ja. Ja, ich habe eben noch mal ganz kurz in die ersten zwei, drei Minuten der allerersten Folge reingehört und im Übrigen schickt mir eine E-Mail. Bis Freitag um 12 Uhr könnt ihr euch bewerben für Plätze, zwei Stück an der Zahl, sascha.staat@ruhrnachrichten.de und dann könnt ihr kommenden Dienstag mit dabei sein in der Westfalenschenke auf der Lindemannstraße mitten im Kreuzviertel der neuen Kneipe von Kevin Großkreuz. Wird uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt mit Getränken und Currywurst, Pommes, wer möchte. Ich bin schon mal drin gewesen, sieht echt cool aus, freue mich sehr drauf. Und Alexander Meyer ist auch mit dabei. Von daher wird das, glaube ich, eine tolle Ausgabe. Nummer 400. Und
du wolltest noch erzählen, was in den ersten zwei Minuten der ersten Folge war.
Ach, wollte ich das,
oder,
ja.
Oder warum hast du das?
Ja, genau. Und da war es so, dass ich dich, Jürgen und Matthias Dersch, der ja mittlerweile für den Kicker arbeitet, begrüßt habe und das haben wir oben noch im Radio aufgenommen und da habe ich dann nach der Sommerpause gefragt, weil wir ja mit dem Saisonstart quasi reingegangen sind, erstmal eine große Vorschau, dann ob ihr euch freut auf die neue Saison nach der langen Pause und dann hast du gesagt, ja, ich komme ja frisch von der Europameisterschaft, was du ja eben erzählt hast. Und dass du eigentlich der falsche Ansprechpartner wärst, aber das Kribbeln schon wieder da wäre.
Ja, kann man ja heute sagen, war gnadenlos gelogen.
ja, super. Ihr könnt alles ernst nehmen, was in diesem Podcast gesagt wird.
Obwohl ich sagen muss, nee, das war ja dann nach meinem Urlaub, glaube ich, ne? Oder? Ich bin direkt nach der Rückkehr bin ich in Urlaub gegangen, hatte tatsächlich auch drei Wochen Urlaub und danach war das Kribbeln schon ein bisschen da. Aber klar, wenn du 35 Tage am Stück, ich meine, du kennst es vom Handball, wenn die Turniere haben, das ist schon eine anstrengende Zeit und dann bist du erstmal komplett leer. Ich weiß, dass ich tatsächlich, ich glaube, 10 Tage im Urlaub erstmal zu nichts zu gebrauchen war und einfach nur irgendwie, wir waren, glaube ich, auf Rügen damals. Erstmal nur einfach immer aufs Wasser geguckt habe und irgendwie einen Kaffee geschlürft habe. Ich habe gar nichts gemacht. Also das war schon, da hat man dann auch die Nase voll vom Fußball erstmal. Ne? Aber wie gesagt, dann reichen aber auch zwei Wochen aus und dann freut man sich.
Also ich muss sagen, ich habe jetzt einigermaßen Glück bei der Handball-WM in Dänemark. Also ich finde in drei Ländern statt, Dänemark, Schweden und Norwegen. Und Deutschland spielt immer am gleichen Spielort, egal wie weit sie kommen. Und im Januar die Männer-Europameisterschaft findet in Deutschland statt. Also es hätte deutlich schlimmer kommen können. Von daher darf ich mich dieses Mal nicht beschweren. Aber du hast recht, das ist schon, also der Fokus, ich glaube, man unterschätzt das häufig auch. Du hast ja auch eben gesagt, dieses Turnier in Frankreich war für dich echt harte Arbeit und du hattest keinen Tag frei. Man ist dann einfach platt, weil man jeden Tag ja so viele Reize vorgesetzt bekommt. Also da Informationen, selbst Gespräche mit Kollegen, das geht ja dann auch oft um den Sport, um die Berichterstattung und so weiter und so fort. Und du bist eigentlich den ganzen Tag unterwegs. Ja, mit dem Essen musst du dann zwischendurch auch immer gucken. Ist auch nicht immer so einfach. Also das ist schon anstrengend.
Die deutsche Mannschaft war ja damals in der Schweiz am Genfer See.
Ach ja, die Nummer. Ja, musstest du dann da immer hin?
Ich war da auch stationiert sozusagen.
Und dann bist du immer in die Spielorte von da?
Ja, das war aber vom DFB organisiert. Das Problem damals war, dass es einen Fluglotsenstreik in Frankreich gab.
Ach ja.
Und wir sind fast nur Bahn gefahren. Und das war eigentlich gar nicht so schlecht, weil...
TGV ist doch in Frankreich super.
Ja, das ist super und du kannst in der Bahn halt auch mal gut arbeiten. Im Flugzeug kannst du eigentlich nicht arbeiten, das ist viel zu eng, weil du fliegst dann auch maximal eine Stunde und dann musst du schon wieder alles einpacken und so weiter. Aber trotzdem, dass dieser Ablauf ist ja dann immer gleich. Du hast abends das Spiel, also du reist am Tag vorher an, hast Pressekonferenz vor dem Spiel, dann hast du eigentlich den Tag am Spielort hast du frei, das war okay, abends aber das Spiel. Und das fing immer um 8:45 an, das heißt nicht vor 11 zu Ende, bis du Pressekonferenz, Mixzone und so weiter hinter dich gebracht hast, war es 12:30, dann hast du wahrscheinlich noch ein bisschen was geschrieben, dann war es 13:00. Es ging aber immer am nächsten Morgen um 6:00 der Bus zum Flughafen oder zum Bahnhof. Das heißt, dann hast du fünf Stunden geschlafen maximal und dann ging die Mühle ja weiter. Du bist dann irgendwann wieder in deinem Quartier angekommen, dann hast du die Tagesarbeit hoffentlich hinter dich gebracht, aber nur noch ein bisschen geschlafen, anderen Tag wieder 35 Tage lang der gleiche Trott. Das waren dann immer Medienrunden und so weiter. Also das ist schon knackig. Aber es hat auch Spaß gemacht. Also so ist jetzt nicht. Und irgendwann bist du auch so in diesem Turnierrhythmus drin. Ne? Dann merkst du es nicht. Ja. Du merkst es dann hinterher, wenn du nach Hause kommst.
Ich kann sagen, dass für mich bei den Turnieren immer die schönste Phase die erste Woche ist. Weil ich dann auf einmal an einen Punkt komme, wo ich das Gefühl habe, dann ist es ganz schnell vorbei. Und dann ist es einfach nicht mehr, ja, dann ist das Arbeiten vielleicht auch nicht mehr so entspannt und dann ist der Körper auch irgendwann platt. Ja.
Erstaunlicherweise ist ja logischerweise das Spannendste dann hinterher, wenn es in die K.O.-Spiele geht. Da bist du dann schon, also nach der dritten Woche, das haben ja alle vorher schon gesagt, dritte Woche, pass mal auf. Ja, da bist du so gar, da funktionierst du einfach nur. War tatsächlich so. Und dann kam aber die K.O.-Phase und das ist natürlich dann, ja, da waren ja auch schöne Spiele dabei. Ne? Kannst du dich erinnern, Elfmeterschießen gegen Italien, glaube ich, damals.
Ja. In Bordeaux war das?
Bordeaux, ne? Und dann war in Marseille das Halbfinale gegen Frankreich.
Gegen Frankreich das Halbfinale. Dann hat Deutschland auf jeden Fall nochmal in Lille gespielt, glaube gegen die Ukraine, kann das sein? Lille, oder Slowakei oder sowas?
Ja, ich glaube, da waren wir zweimal sogar in Lille, meine ich.
Ja, genau.
Ach, also wie gesagt, das war schon eine schöne Erfahrung.
Frankreich ist auch ein schönes Land.
Ja.
Also von daher, bin da gerne. Ah, Kevin Kiska ist wieder da. Vielleicht kann er noch mal kurz unten die Bauchbinde einbinden. Ah, da ist sie auch schon, wie auf Zuruf. Ich muss mal kurz hochgucken. Unser Angebot für echte BVB-Fans. 3 Monate für nur 3 Euro. rn.de/BVB-Podcast-Angebot. Ja, entschuldigt bitte diesen kleinen Exkurs. Ich weiß, der eine oder andere sagt dann, ja, aber warum schweift ihr denn so vom Thema ab? Ich fand das jetzt mal interessant, da kurz ein bisschen drüber zu plaudern. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Wir machen weiter mit den Hörerfragen. Und hier wird geschrieben, kommen wir nochmal auf die Offensive zurück. Rafa, 16 Scorerpunkte, Jude 13, Allaire 14 hatten letzte Saison allein in der Bundesliga so viele Scorerpunkte, die in der aktuellen Startelf fehlen. Wie genau stellt man sich vor, dass die neuen Metscher und Sabitzer diese Lücke schließen sollen, sehe ich derzeit leider nicht. Das größte Problem übrigens, also Stürmer ist immer davon abhängig, was er an Vorlagen bekommt. Okay, also Allaire mal weglassen. Jude Bellingham, ich weiß ja nicht, ob du es gesehen hast, ich habe vorgestern gesehen, Napoli gegen Real Madrid.
Habe ich auch geguckt, ja.
Also wie Jude Bellingham spielt, ist wirklich phänomenal.
Das ist nochmal eine ganz andere Ebene als in Dortmund, das muss man
das
sagen.
Das ist unfassbar. Er hat natürlich auch bessere Mitspieler, muss man auch sagen, aber er spielt
wirklich. Und er ist gesund.
Ja, er spielt sensationell gut. Mal gucken, wie lange er das körperlich aushalten kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass er ein Spieler ist, der mit 30 komplett durch ist. Aber das müssen wir mal abwarten. Und bei Rafael Guerreiro finde ich, das konnte man gestern auch wieder sehr eklatant sehen. Ich weiß nicht, weil du hast ja einen deutlich besseren Blick oben von der Pressetribüne aus. Rami Benzibaini, und sorry, also was war das denn für eine Aktion in Hoffenheim mit der gelb-roten Karte? Wie auch immer. Benzibaini, wie viel schlechter der fußballerisch ist als Rafael Guerreiro, ist eklatant. Und ich meine das auch gar nicht böse oder als Vorwurf. Das ist nun mal der Spieler, der er ist. Aber ich finde auch teilweise ist sein Timing in der Defensive ist auch nicht so überragend, dass man sagen könnte, ja, er leistet das offensiv nicht, was Guerreiro leistet. Aber dafür ist er defensiv eine Bank. Finde ich jetzt auch nicht unbedingt. Also er haut sich total rein, aber...
Ja, was er immer mitbringt, und das hat man auch gestern gesehen, ist halt dieses Mentalitätsthema. Das wirst du bei ihm nie kritisieren können. Er schießt leider ab und zu mal übers Ziel hinaus. Und dann ist er so impulsiv wie in der Situation, wo er dann einfach diesen Ball dumm wegschießt. Das war natürlich auch, ja, ob man da jetzt tatsächlich gelb geben muss. Aber gut, ich finde es eigentlich dann konsequent, dass die Schiris auch so ahnden, wie es besprochen ist. Das machen ja auch die wenigsten. Das können sie
gerne mal immer machen.
Weil ich, das habe ich aber auch schon 100 Mal erzählt, ich hasse nichts mehr als diese ganze Rudelbildung und jeden Freistoß, jedes Mal rennt einer zum Schiri und meint, er muss es kommentieren. Auch das würde ich mal als Schiedsrichter ganz deutlich unterbinden, weil das hast du mittlerweile, ich sehe das bei meinem Heimatverein, wenn ich dann in die Jugendspiel gucke, da hast du das auch schon. Da pfeift dann irgendein Elternteil und kommen trotzdem die Spieler zu dem und wollen mit dem diskutieren. Ich denke so, was ist denn hier los?
Ehrlich.
Ja, naja, also das, gut, bevor wir jetzt wieder abschweifen, der ist ein, da, man wusste ja, was man kriegt. Also ich finde die Verpflichtung nach wie vor gut. Er ist kein Guerrero, er ist ein anderer Typ. Mir hat gestern unheimlich imponiert, was man so selten sieht, dann vielleicht auch, oder gerade im Fernsehen auch, manchmal vielleicht schwer zu sehen, ist dieses Hinterlaufen, was er permanent macht, mit welchem Tempo er dann den offensiven Außenspieler überholt hat, um eben einen Verteidiger nach außen zu ziehen. Und er bekam oft den Ball nicht. Das heißt, das waren viele Läufe, die im Sinne der Mannschaft waren, die man so nicht sieht, die aber wertvoll waren, die wichtig waren. Und das liefert er. Und er ist fußballerisch nicht so stark wie Guerrero, aber hey.
Ja gut,
Der war einer der besten Fußballer in dieser Mannschaft.
Ja, nicht nur in dieser Mannschaft, sondern auf der Linksverteidigerposition einer der besten überhaupt.
Der hatte ja, also warum das nicht weitergegangen ist in Dortmund, hatte ja andere Gründe, nämlich seine schwankenden Dings, seine schwankende Form auch. Er hatte dann, wenn er mal keine Lust hatte, dann hat man ihn aber auch teilweise mal nicht gesehen. Aber er war, wenn er im Spiel war, war er immer für einen Assist gut, immer für eine besondere Aktion gut. Und er hat jetzt gerade in der vergangenen Saison ja auch dann wirklich auch in die Statistik reinbekommen, ne, dass er viele, viele Torassists und so weiter hatte. Ist auf jeden Fall ein Verlust und das lässt sich nicht wegdiskutieren. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass wir da natürlich auch in der Vorbereitung mal mit dem Trainer oder mit Sebastian Kehl drüber gesprochen haben und da war natürlich schon die Hoffnung, wir haben es bei Haaland hingekriegt, wir haben es damals auch bei Lewandowski hinbekommen, wir haben Sancho verloren, waren immer in der Lage, letztes Jahr, wie viele Tore? 82, glaube ich, in der Bundesliga ohne Haaland. Ist natürlich dann auch eine Marke und das zeigt natürlich auch, dass es ohne die funktionieren kann. Aber da sind wir noch nicht an dem Punkt. Ne?
Bei weitem nicht. Ist Karim Adeyemi der neue Max Meyer, Emre Mor oder Marco Marin? Herr Marco Marin hat mehrfach die Europa League gewonnen. Mit unterschiedlichen Vereinen. Ich bitte dich.
Ja, wie gesagt, also nicht zu früh jetzt diesen Spieler abstempeln.
Nein.
Ja, aber,
also gefühlt hat er in der Rückrunde mehr gezeigt als diese Spieler alle.
Ja.
Emre Mor ist damals zu Celta Vigo gegangen. Ja. Da gab es ein Foto, da haben sie ihn auf dem Thron haben sie ihn fotografiert. Der türkische Messi.
Habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Lucien Favre war das immer ein Dorn im Auge, dieses schnelle Hochjubeln. Und er hat das immer gesagt. Wie groß ein Spieler werden kann, das bestimmen nicht die Medien am Ende. Das muss der Spieler auf dem Platz bestimmen und durch seine Einstellung bestimmen. Nicht Talent ist, wie viel, wir hatten Dirk Nowitzki das, glaube ich, mal gesagt, ich habe 10% Talent gehabt. Der Rest war harte Arbeit, ne?
Das ist wahr. Dirk Nowitzki ist eine absolute Legende.
Und diese richtigen Superstars, die sich dann eben auch unterscheiden von den vielen, die richtig viel Talent haben, zu denen auch Adeyemi gehört oder Sancho gehört, die haben eine Arbeitsethik. Ronaldo, er hat sich nicht so lange da oben gehalten, wenn er nicht immer der Erste und der Letzte gewesen wäre, wenn er nicht auf seinen Körper gehört hätte, auch Messi nicht. Alle diese Spieler zeichneten eine besondere Arbeitsmoral aus.
Dann fehlt die Adeyemi.
Ja, sie fehlt ihm noch vielleicht. Das hat ja auch Armin Reutershahn so ein bisschen moniert.
Ja, aber eben schon drüber gesprochen.
Ich meine, der ist jetzt... Ist er schon 20, weiß ich gar nicht.
Ja.
Aber der ist halt eigentlich immer noch jung und da muss es im Kopf irgendwann mal Klick machen. Da muss er sich mal dran erinnern, was habe ich gemacht, als ich so richtig stark war. Da habe ich viel investiert, wahrscheinlich vorher auch. Ich würde es jetzt mal vermuten. Wir sehen ja auch nicht mehr allzu häufig Training, aber Da muss er wieder hin. Es wird, so eine Sommerpause ist dann immer auch ein Break. Mental und physisch. Und du musst gucken, dass du wieder dich in die, das hat Julian Brandt ja gesagt, jeder ist am Ende auch selbst ein Stück weit dafür verantwortlich, sich wieder in die Verfassung zu bringen. Das kriegst du nicht immer nur über Training hin. Das musst du schon auch im Kopf, da muss so eine Bereitschaft für da sein.
Hier wird gefragt, wann kommt ihr endlich in den blauen Himmel? Frage gilt auch für den BVB. Das ist diese neue Social
Media Plattform. Blue Sky oder so ähnlich? Blue Sky oder wie heißen die? Ja.
Hier schreiben alle immer nur blauer Himmel, weil Blue Sky, glaube ich, von Twitter geblockt wird.
Ach so, okay.
Ich weiß nicht, wie es aussieht, wie diese Plattform aussieht. Ich kann es nicht sagen.
Der Kollege Florian Gröger hat sich die App, glaube ich, tatsächlich mal runtergeladen.
Man braucht aber einen Einladungslink.
Irgendwie, ja, gehört die nicht auch irgendwie einem so einem Oligarchen, der unheimlich viel Geld hat und...
Das weiß ich nicht. Ich hatte da letztens tatsächlich mal einen Artikel drüber gelesen, aber es gab doch auch dieses andere da, was da zwischendurch nochmal war.
Mastodon.
Ja.
Das, wo ich immer an Schweine denken muss.
Ja, ich habe Hunger, wie gesagt. Also, lass uns schnell weitermachen. Als nächstes steht das Heimspiel gegen Union an. Ah, die haben auch ganz bitter verloren in der Champions League gegen Braga. Wirklich richtig mies. Olympiastadion in Rot fand ich aber nicht so schlecht. Also war ja kein Bayern-Rot von daher.
Sehr ungewohnt, ne?
Ja, sehr ungewohnt, tatsächlich. Mhm. Ja. Dann das Freitagsspiel zu Hause nach den Länderspielen gegen Bremen und am Ende das Spiel in Frankfurt, bevor der Ligagipfel gegen Bayern stattfindet. Wie viele Punkte holen wir in den nächsten drei Bundesligaspielen? Das waren aber, glaube ich, gerade 4, die genannt wurden. Deswegen erhöhe ich auf 4 Spiele.
Ganz viel.
Union, Bremen, Frankfurt, Bayern.
Ja, ja, vor Bayern.
Ah, bevor der Gipfel ansteht. Ja. Entschuldigung, ich wollte die Frage auch vernünftig lesen. 9.
Nee, 7. Ja, 7 mindestens.
Ich glaube, sie gewinnen die Heimspiele, spielen unentschieden in Frankfurt.
Ja.
Dann bist du maximal da.
Frankfurt ist auch jetzt noch nicht so im Flow, ne?
2 also, Punkte hinter den Bayern.
Ja, aber irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, es gibt auch viel Theater irgendwie, das mit Götze jetzt wieder, ne? Also,
ja, was war denn da los?
Ja, der hat sich ja beschwert, dass er mittlerweile viel zu leicht gelbe Karten und so bekommt, aber er hat auch in der vergangenen Saison viel für diesen Ruf getan. Das ist so wie Adeyemi, wenn er versucht, einen Elfmeter herauszuholen, ne? Mittlerweile haben die Schiedsrichter das, glaube ich, irgendwie verinnerlicht und pfeifen dann per se schon mal gar nicht.
Kannst du auch nicht mehr in Nationalmannschaftsform? Ist er jetzt nominiert?
Nein. Ja, der wird ja morgen erst nominiert.
Ah.
Die erste Nominierung von Nagelsmann.
Ja. Das könnte spannend werden.
Ja, mal gucken.
Das könnte sehr spannend werden.
Ich fände ja mal den derzeit beständigsten deutschen Innenverteidiger sollte man vielleicht auch mal wieder nominieren.
Oder? Rede ist von Mats Hummels.
Ja, weißt du das?
Ja, ich weiß, dass du großer Hummels-Fan bist. Seit jeher.
Also er beeindruckt mich halt auch.
Also jetzt wenn wir jetzt wieder den Fehler in Hoffenheim mal ausklammern.
Ja gut, aber
ein dicker Fehler.
Ja, das war
das Foul im Übrigen. Ah?
Strafraumgrenze oder was meinst du?
Ich weiß nicht, aber für mich war das ja außerhalb.
Die Linie gehört noch dazu, ne? Das weißt du.
Ja, aber der rechte Fuß ist vor der Linie und er foult mit dem rechten Fuß. Mhm. Oder?
Ich habe es nur ganz klein auf meinem Handy sehen können, weil im Hotel, in dem ich war, es kein Sky gab, kein DAZN gab. Es war nicht so ganz so gut zu erkennen, aber ich habe auch gesagt, pfeift er den Elfmeter jetzt oder nicht?
Ja gut, es wurde ja nochmal überprüft.
Also es wurde überprüft und die originale Entscheidung war Elfmeter, ne?
Ja.
Und es gab nicht genügend Hinweise dann.
Nicht genug Evidence, wie in der NFL gesagt wird, ja.
Um das dann zu überstimmen, ja.
Call on the field stands.
Ja.
So heißt es so schön.
Die liegen aber auch nicht immer richtig.
Nein, um Gottes Willen. Aber es sind Profi-Schiedsrichter, die nichts anderes machen. Die haben sogar eine Gewerkschaft. Schiri-Gewerkschaft. Bino Gittens bis 28 verlängert.
Ja. Gute Entscheidung, ne?
Ja, also, finde ich auch.
Dieser Spieler hat so viel Potenzial und da kann man, ohne dass man ganz genau hingucken muss, kann man schon sehen, dass da richtig was entstehen kann. Ich hatte ja auch jetzt gegen Milan wieder durchaus beeindruckt, weil er einfach sich keinen Kopf macht, weil er genau das umsetzt, was der Trainer dann von ihm fordert. Lauf auf die Leute zu, such das 1:1 und wenn du von 8 Situationen dann halt 7 gestoppt wirst, ist es nicht schlimm, wenn die 8 dann zum Tor führt. Ne? Das ist dann bei Stürmern so und das beherzigt er und er macht das gut, muss man wirklich sagen.
So, ich versuche mal eine Frage zu finden, wo das Wort Adeyemi nicht drin vorkommt. Warte. Oh, keine mehr da. Nein, so ist es nicht. Felix Metscher hat gegen Milan 3 aus 9 seiner versuchten Pässe an den Mann gebracht und eine meiner Meinung nach Riesenchance in der 89. Minute vergeben, als er sich entschieden hat, von der Strafraumkante zu schießen, anstatt Adeyemi, der direkt in seinem Blickfeld stand, mit einem einfachen Ball durchzuspielen. Was sah man in ihm? Seht ihr im Gegensatz zu mir bei ihm einen Aufwärtstrend? Wenn man das Risiko eingeht, für diesen Spieler 30 Millionen zu bezahlen, dann kann man sich doch sicherlich auch das Risiko einer Sancho-Leihe mit potenzieller Kaufoption leisten.
Ja, man kann vielleicht nicht beides. Das ist dann, glaube ich, die Krux, ne? Die Option war, glaube ich, dann tatsächlich eher, oder die Überlegung war tatsächlich eher dann eben, das Loch im Mittelfeld zu schließen. Und ich glaube, man kann nicht beide Investments tätigen, das ist wirklich schwierig. Ja, also es ist ja eigentlich alles erzählt in der langen Frage. Diese Situation habe ich ja eben gemeint, als ich sagte, dass die letzte Entscheidung dann nicht die richtige war oft. Und das war eine ganz krasse Situation, wie wir sie allerdings im Profifußball häufig sehen. Ich kann mich an eine Kontersituation für Milan erinnern, wo der, ich weiß nicht, wie er hieß, den Ball durchs Mittelfeld treibt und außen bewegen sich zwei Offensivspieler weg. Sie laufen in Überzahl auf zwei Innenverteidiger des BVB zu. Das war relativ kurz vor Schluss und er spielt einen so dermaßen schlechten Ball in den Rücken des Außenspielers und Dortmund kann sich wieder formieren. Das sieht man im Profifußball erstaunlicherweise noch sehr häufig und dass Metscher jetzt Adeyemi nicht gesehen hat, also ich hoffe mal, dass er ihn nicht gesehen hat. Eigentlich hätte er ihn sehen müssen, das stimmt, weil er lief eigentlich genau in seinen Laufweg oder er stand in seinem Laufweg und der Ball muss einfach nur dahin und das ist eigentlich dann fast ein sicheres Tor. Das war eine richtig große Chance für Borussia Dortmund und vielleicht wollte er einfach mal mit so einem persönlichen Highlight ja dann auch mal so eine Initialzündung für sich provozieren. Das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Also es ist ja dann so, wenn du dann ein Tor schießt in so einer Situation, Milan hatte, glaube ich, vorher zwei Großchancen. Es war stand spitze auf Knopf, es war noch eine Minute, glaube ich, zu spielen, reguläre Spielzeit. Ja, da kannst du natürlich schnell der Hero werden, wenn das Ding ins Tor geht. Ne? Und so bist du der Depp, wenn es nicht passiert. Also er hätte abspielen müssen, ganz klar.
Ja, ich kann mich auch noch sehr konkret an die Szene erinnern und dachte, man spielt da eigentlich.
Ja.
Und dann schießt er.
Ja. Aber ich glaube, das bestätigen sehr viele unabhängig voneinander, dass dieser Spieler ein gewisses Potenzial hat. Ja, auch da finde ich, ist der Zeitpunkt sehr, sehr früh, um endgültig zu sagen, das hat jetzt nicht funktioniert.
Ich lese hier von dem einen oder anderen, dass es tatsächlich, also ich lese jetzt mal hier die Aussage von Philipp vor. Moin ihr zwei, ich fand, dass wir mit dem 0:0 gut bedient waren. Wenn Milan eine der Großchancen nutzt, dann gewinnen sie das Spiel. Was ist eure Meinung? Spielnote BVB 3-?
Nee, das ist ein bisschen zu schlecht, finde ich. Ich habe auch schon angedeutet, dass vor allen Dingen die erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Es waren am Ende, glaube ich, ein Chancenverhältnis von 4:6. Stimmt, dass Milan in der Qualität der Torchancen vorne lag und am Ende dann eben auch dem Lucky Punch näher war. Das ist richtig. Sie haben eigentlich bestätigt, dass sie ein schwieriger Gegner sind. Richtig gute Mannschaft. Aber so schlecht fand ich Dortmund jetzt also nicht, muss ich sagen. Also wir haben ja auch viel kritisiert am Anfang der Saison gerade. Ne? Ich finde schon, dass so die Schritte erkennbar sind, dass es besser wird.
Was gibt Hoffnung, dass gegen Newcastle nicht bereits Endstation ist?
Komplett anderes Spiel. Man kann das nicht übereinander legen und sagen, okay, die haben jetzt vier gegen Paris geschossen und haben die unten gehalten. Das wird also schon mal ganz schwierig, wenn wir so spielen wie gegen Mailand oder so. Die Quervergleiche funktionieren ja nicht. Es ist ein komplett neues Spiel, eine neue Chance. Es ist auswärts. Das ist so ein bisschen das, was vielleicht auch Sorgen macht, wenn man an Paris zurückdenkt. Sie müssen eine ähnlich gute Organisation haben wie dort in der ersten Hälfte und dann einfach mit dem Ball klarer spielen, die Bälle nicht so schnell wieder hergeben, das ist der Auftrag ganz klar, sonst gerätst du natürlich auch bei so einer Mannschaft sehr, sehr schnell unter Druck.
Stößt nur mir die Schönrederei der kurzweiligen Tabellenführung sauer auf? Ich fand jetzt nicht, dass wir so schön geredet haben.
Nee, habe ich eigentlich auch nicht das Gefühl. Also
Wie lange darf Brandt noch die Ecken schießen? Das haben wir hier schon einige Male thematisiert, aber gestern fand ich sie tatsächlich nicht gut. Ich finde vor allem nicht gut, wenn sie zum Tor geschlagen werden. Generell bin ich kein Freund von Ecken, die zum Tor geschlagen werden. Es ist scheißegal, wer die Ecke schießt.
Also sie landeten vor allen Dingen alle da in dem Raum, wo eigentlich der Torwart seine Lufthoheit eben auch ausspielen kann. Und der hat dann zwei, dreimal die Bälle auch gut runtergeflippt.
Er ist auch ein guter Torhüter.
Ist ein guter Torhüter, aber das musste, in dem Fall musste er die Bälle aber auch so oder den Bällen so begegnen, sagen wir es mal so.
Wer hat denn bitte aus der Redaktion die Noten gemacht? Weinendes Lach-Emoji. Reus 2,5 zum Beispiel gegen AC Milan.
Ja.
Hast du die Noten gestern gemacht?
Nein.
Dann war das wohl jemand anders, der mit dabei war. Wer war eigentlich mit im Stadion? Mit dir,
Kevin Pinnow? Habe ich vergessen.
Weil hier wird nämlich auch geschrieben, Kevin Pinnow sieht aus wie Mason Mount.
Ja, das ist gar nicht so verkehrt, das stimmt.
Mhm. Spricht das jetzt für Kevin Pinnow oder für Mason Mount?
Natürlich für Mason Mount.
Hier wird berichtet von einigen jetzt mittlerweile. Wir haben es ja eben schon vor der Aufzeichnung mitbekommen. Gregor Kobel hat seinen Vertrag verlängert. Das ist eine gute Nummer.
Ja, haben Sie es? Wir haben ja exklusiv die letzte Verhandlungsrunde mitbekommen in Brakel. Sonntag vor einer Woche, glaube ich, war das. Und es ist eine folgerichtige Entscheidung. Du musst gucken, dass du die Spieler, die beständig Leistungen bringst, auch dass du das auch honorierst. Und der war jetzt nun einer, der vom Gehaltsgefüge noch relativ weit unten stand. Das musste sich dringend ändern, glaube ich auch, weil man natürlich im Zuge dieser Verletzung Manuel Neuer schon mitbekommen hat, wie schnell da Dynamik reinkommen kann. Und auf einmal interessieren sich richtig große Vereine für ihn. Er hatte, glaube ich, im Sommer auch gute Anfragen, sogar aus dem Ausland auch. Man hat das schon irgendwo auch in Europa registriert. Und von daher ist eine folgerichtige Entscheidung, die Borussia Dortmund erstmal absichert. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also klar, sie müssen jetzt ein bisschen mehr Geld an ihn überweisen. Das hat er aber sich durch seine Leistung auch verdient. Bloß der Punkt ist, du hast jetzt eine gewisse Sicherheit. Ich glaube nicht, der verlängert und geht in den nächsten Sommer oder so. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber am Ende sichert sich der BVB durch solche Vertragsverlängerungen natürlich auch ab, wenn ein Spieler dann von einem Verein auf einmal vehement gewollt wird, der für ihn auch vielleicht interessant ist. Also dann muss man ehrlich sein. Also wenn die Bayern irgendwann eine Nachfolgeregelung für Manuel Neuer brauchen und sich auf Gregor Kobel festlegen, weiß ich nicht, ob er dieser Versuchung widerstehen können wird, aber dann wird es zumindest für die Bayern teuer. Oder für wen auch immer.
Lücke und Mats haben sehr gut gearbeitet. Bitte die beiden nochmals hervorheben. Danke. Haben wir ja eigentlich auch schon getan. Tatsächlich. Tipps gegen Union.
Die Reus 2,5 übrigens, ne? Nicht, dass wir das galant umgehen wollen. Also wir fanden, dass er, wir haben da schon drüber diskutiert und wir haben jetzt, ich habe glaube ich mal geguckt, wie die anderen Kollegen so alle bewertet haben, die lagen alle so eine halbe Note, glaube ich, drunter. Er hat schon mannschaftsdienlich auch gearbeitet. Das muss man manchmal einfach auch, das sieht man vielleicht am Fernsehen auch nicht so manchmal, das ist so. Und ob jetzt 2,5 oder 3,0, aber er war Teil einer Mannschaft, die offensiv eigentlich gut funktioniert hat. Das muss man wirklich sagen. Das war schon Spielfreude auch, die man erkennen konnte. Und von daher kam diese Note so zustande. Na, wie gesagt, über Nuancen kann man sicherlich diskutieren, aber er war jetzt nicht einer, der irgendwie eine 4 oder eine 5 hätte kriegen müssen, glaube ich.
Wisst ihr, ob die Soundanlage irgendwann erneuert wird? Nobby nicht zu verstehen. Ich weiß nicht, ob da die Soundanlage das Problem ist.
Ja.
Hast du als Dirk, das ist aber unverschämt jetzt. Das ist eine Vereinslegende. Ah nee, das habe ich ja gesagt.
Das hast du gesagt. Ja. Ich staune gerade hier. Das kann ja auch nicht gut heißen.
Ja, sagen wir mal so. Also ich habe vom einen oder anderen gehört, dass vielleicht irgendwann mal ein neuer Stadionsprecher nicht unsinnig wäre. Sagen
wir deiner
mal so.
Nachbarn auf der Tribüne oder?
Nee, Leute.
Ach so, Leute.
Ja, ja. Allgemein. Ja, man unterhält sich hier mit so dem und dem.
Beim Bäcker.
Er macht das jetzt, glaube ich, hatte er 25-Jähriges oder 30-Jähriges?
30-Jähriges, glaube ich. Ist ja nicht relativ schnell nach seiner Knieverletzung damals in den 90ern.
Also 89 Pokalfinale und danach ging eigentlich relativ wenig, weil der Körper komplett durch war. Ich weiß nicht, 91, 92 kann er da ja, schon. Dann wäre ja letztes Jahr.
Dann wären wir bei 30.
Vorletztes Jahr. Nee, letztes Jahr wären wir immer noch 2023. Ja, ich meine, 30 Jahre, oder? Ja. Auf jeden Fall bin ich gestern am Südeingang reingegangen und da haben die jetzt so alte Lautsprecher. Mhm. Bist du da auch rein?
Wir gehen ja immer Südost.
Ja, genau. Ja. Mhm. Und das hörte sich ein bisschen an, da haben ein paar Freunde drüber gewitzelt, wie in Nordkorea, so Lautsprecher. Mhm. Habe ich auch noch nie mitbekommen.
Es wird ja permanent ins Stadion investiert. Müssen wir mal fragen, den Christian Hockenjoos, der für die Organisation und damit auch fürs Stadion zuständig ist, was da als nächstes so ansteht, ob die Anlage mal saniert wird. Und ich weiß nicht, ob deine Theorie dann stimmt, ob es nicht an der Anlage liegt, sondern am Stadionsprecher. Ja, da scheiden sich sicherlich auch die Geister bei Nobby Dickel ein. Für einige ist er eben tatsächlich wirklich eine Legende. Und
ja gut, das habe ich ja nicht in Abrede gestellt.
Ja, und man toleriert das dann auch so, wie es eben ist. Er hat ja eigentlich immer den gleichen Ablauf und ich fänd auch, wenn da mal ein bisschen mehr Frische reinkäme, fände es auch nicht schlecht, muss ich sagen.
Vielleicht kann man es im Duo machen.
Gibt es ja auch Vereine, wo das so passiert, ja. Ne? Und ja.
Welches Serie A-Team feuert Italien-Experte Sascha eigentlich an? Kannst du die Frage beantworten?
Nee, weiß ich nicht. Lass mir. Perugia.
Perugia. Ich habe mal den damaligen Präsidenten Luciano Gauci von Perugia getroffen. Das war in Rom 2004 oder 2005, ich weiß es nicht mehr. Möchte ich mich nicht drauf festlegen. Das war in einer Phase, wo er Birgit Prinz verpflichten wollte. Mhm. Und dann hat er mir erzählt, dass sie abgesagt hätte, weil sie wollte natürlich nicht in der gleichen Kabine sich umziehen wie die Spieler, logischerweise. Was auch mehr als verständlich ist, dass sie das nicht tun wollte. Ja. Aber er hätte tatsächlich ernsthaftes Interesse Ehrlich gehabt, jetzt? Sie zu verpflichten, ja. Wahnsinn.
Ist das regulatorisch überhaupt sozusagen möglich? Also ich weiß es ja vom Junioren- und Kinderfußball, da spielen die Mädchen, glaube ich, bis zur C-Jugend oder so, C-Junioren. Und ich glaube, dann brauchen sie eine Ausnahmegenehmigung. Da muss man, glaube ich, schon, ich weiß so selber, ich war ja selber mal Jugendtrainer. Wir hatten auch zwei Mädels bei uns. Und das hat auch Spaß gemacht. Das war schön, auch für die anderen und so. Und die waren auch komplett integriert, das war echt super. So muss das sein.
Nein, ich unterstütze Lazio.
Lazio?
Ja.
Ehrlich?
Ja. Und zwar aufgrund von Thomas Doll und Karl-Heinz Riedle in den 90ern.
Ja. Ja, guck mal an.
Liegt schon ein bisschen länger zurück. Die fand ich damals als Spieler super. Und da haben ja so viele Deutsche in Italien gespielt.
Ja,
ja. Ja. Daher kommt das. Und ja, mir ist die negative politische Gesinnung einiger anderer Fans dieses Vereins bewusst. Aber ich
wollte
ja nicht
jetzt Fan, nicht so thematisieren.
Nein, aber ich bin ja nicht Fan der Fans. Ja, also das wusste ich auch damals nicht mit, weiß ich nicht, zwischen 10 und 15 Jahren alt, war mir das jetzt nicht so bewusst. Als man im Kicker immer nur von diesem Italien-Korrespondenten die Artikel gelesen hat. Ich habe den Namen vergessen.
Oliver
Begner. Nee, das war ein anderer Name. Ein sehr einprägsamer, den ich aber leider vergessen habe.
Okay.
Aber deswegen, ja gut, bitte macht mir keinen Vorwurf, dass ich mit 13 nicht wusste, was da alles so abgeht, politisch. Das konnte ich nicht ahnen. So, wir sind langsam aber sicher am Ende der Sendung angekommen und machen noch ein bisschen Nachgeplänkel. Muss ich mir gerade auch mal notieren. Es gibt dann eine Timeline, da könnt ihr auch bei YouTube durchswitchen. Und natürlich auch bei den anderen Podcast-Plattformen. Ist kein Problem, wenn ihr da keine Lust drauf habt, ist das auch in Ordnung. Tipps gegen Union hatten wir schon?
Nee.
Was tippst du?
Boah, richtig schwierig, weil Union, glaube ich, deutlich besser ist als das, was sie zuletzt an Ergebnissen erzielt haben. Ich habe nur nicht so ganz viel Hoffnung aus Berliner Sicht, dass die Wende jetzt ausgerechnet in Dortmund gelingen wird. Und Borussia Dortmund, da wird es drauf ankommen. Ich glaube schon, dass der Kräfteverschleiß sehr, sehr hoch war. Ich weiß nicht, inwieweit Terzic überlegt, eine gewisse Rotation zu machen. Danach ist zwar Länderspielpause, aber viele Spieler sind dann ja trotzdem weiter beschäftigt. Also ich sag mal so ein Julian Brandt oder sowas, auch Donny Mahlen. Gut, die werden beide in ihren Nationalmannschaften nicht 180 Minuten spielen, da kann man mal von ausgehen. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass eine gewisse Rotation kommen wird. Du brauchst Frische, glaube ich, am Samstag und du musst einfach mal wieder umswitchen auf Bundesliga. Ich weiß gar nicht, ob das ein Problem ist. nach so einem emotionalen Spiel dann auch wie am Mittwoch.
Union, 6 Niederlagen in Folge?
Ja, oder? Die haben ziemlich häufig verloren, aber wie du es eben ja auch gesagt hast, sehr, sehr unglücklich zum Teil. Ne? Und auch gegen Braga jetzt haben sie, glaube ich, 2-0 geführt auch. War eigentlich ein gutes Spiel. Das sind halt eben auch fehlende Reife, vielleicht international, schwierig zu sagen aus der Distanz. Also wird ein schwieriges Spiel. Ich hoffe wirklich auf ein 2-1 für den BVB. Ob es viel deutlicher wird, wage ich zu bezweifeln.
Muss ja auch nicht. Hauptsache gewinnen. So, jetzt kommen wir zum Nachgeplänkel und Fabian hat eigentlich eine interessante Frage geschickt, aber es muss er ein bisschen konkretisieren. Was sind die Top 10 Ex-BVB-Spieler mit dem Alltime höchsten Marktwert? Das ist auch ein bisschen unfair, weil früher Spieler wie Matthias Sammer, der wäre natürlich heute exorbitant teuer. Daher vielleicht nächste Woche nochmal gerne ein bisschen konkreter. Eventuell können wir dann zusammen mit Alex Meyer so ein bisschen mal so eine kleine Liste machen, dann verteilen wir Zettel, dann kann sich jeder Gedanken machen. Und dann am Ende der Sendung sprechen wir dann nochmal drüber. Und hier fürs Vorgeplänkel, welcher dieser PK-Sprüche ist der schlimmste? Erstens, die Mannschaft ist total fokussiert. Zweitens, wir denken von Spiel zu Spiel. Drittens, es war das erwartet schwere Spiel. Also ich gehe ganz klar mit der 2, wir denken von Spiel zu Spiel.
Oh ja, oh ja,
das ist die schlimmste Phrase aller Zeiten.
So ein Klassiker, ne?
Ja, es wird das wirklich schlimm. Dann haben wir noch, kennt ihr oder habt ihr schon einmal den Kürser Chico Yildirim, der kommt auch aus Dortmund und der hat letztes Jahr im Lotto gewonnen. Der war auch groß im Fernsehen.
Und wen kennen?
Ja, ich kenne
ihn. Ich kenne ihn nur von unseren, von unseren Berichten, die wir.
Das persönlich reicht mir aber.
Mir reicht das auch, ja.
Ja.
Ich glaube, der sponsert so ein bisschen Bövinghausen.
Das kann sein, ja. Er hat ja jetzt genug Geld.
Ja.
Wie viel hat er denn gewonnen überhaupt?
10 Millionen.
10 Millionen. Die können auch schnell weg sein.
Ja, gut, aber.
Ja!
Ja, die können klar, schnell du kannst, weg sein. Ja, klar, du kannst.
3-4 Häuser gekauft, zack.
Ja, gut, aber dann hast du zumindest dein Geld investiert. Also,
du kannst aber auch immer nur in einem leben.
Weg, würde ich sagen, bezeichnet ja eher so den Zustand verprasst und nicht mehr wiederzuholen.
Ne? Also, er hat ja direkt mal eine Karre gekauft. Also,
ja, gut, das stimmt. Ich glaube 2 sogar.
Ja. Na gut, dass du scheinst einigermaßen tief im
Kino zu sein. Ich lese die Geschichten ab und zu mal.
So, ist eigentlich Kevin Kiska da, um gleich die Sendung zu beenden? Ich sehe ihn nicht. Kevin, hallo.
Der Stream läuft unendlich weiter.
Ja, der läuft einfach weiter, läuft durch. Was haben wir denn hier noch? Euer beliebtester BVB-Spieler aller Zeiten.
Oh, das hatten wir doch, glaube ich, auch schon mal. Ne?
Ja.
Ja. Da gibt es bei mir 3. Wobei, ne, es gibt tatsächlich mehr. Also 3 sind schon etwas länger her, nämlich Flemming Paulsen, Stefan Chapuisat und Thomas Rosicki.
Ja, ja.
Also da kommt man schon auf einige.
Auch tolle, ne? Spieler, ja.
Ich fand auch, das ist eine persönliche Geschichte von früher, weil ich in Münster gearbeitet habe. Ich habe sehr intensiv den Weg von Christoph Metzelder in Dortmund begleitet sozusagen und fand das fantastisch. Ich habe ihn in seinem ersten Preußenjahr als Seniorenspieler fast jede Woche oder jede zweite Woche gesehen bei den Heimspielen und da war er oft fahrig und dann kam auf einmal das Angebot von Borussia Dortmund und alle haben gestaunt in Münster und haben aber natürlich schon gesehen, dass da auch Potenzial drin steckte. Und dann ist er durch einen glücklichen Zufall gleich in die Mannschaft gerutscht und hat diesen Stammplatz dann eigentlich auch erstmal über einige Jahre nicht mehr hergegeben. Also ja, aber so aus jüngerer Geschichte, Lukas Piszczek, Sven Bender.
Kuba mache ich sehr gerne,
ja.
Jakub Laschikowski. Ja, großer so, Fan einfach wirklich, von Matthias Sammer, weil der
ja,
alles verkörpert,
ja,
was
richtig.
Ein absoluter Megaspieler auch seiner Generation verkörpert hat. Der Fußball in den 90ern war halt anders, aber er hat so herausgestochen, ja. Und ich frage mich immer wieder, was wäre gewesen, hätte der noch 4-5 Jahre einfach verletzungsfrei weiterspielen können.
Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch damals das nicht so wertgeschätzt wurde, wie es heute wertgeschätzt wird. Also wenn was Jude Bellingham heute spielt, das ist jetzt ja nicht, also er hat ja in Dortmund jetzt keine 20 Tore geschossen, da wurde viel über Haaland und so weiter gesprochen und trotzdem war ein Verein wie Real Madrid eben bereit, so viel Geld für ihn zu bezahlen und das ist schon mal auch gut, denn diesen Einfluss, den er aufs Spiel nehmen kann, das sieht man ja jetzt direkt, das ist ja Wahnsinn, wie viel besser der dann auch geworden ist in so einer Mannschaft aus fast nur Superstars. Das ist schon schön und Sammer, weiß ich nicht, ja, ich war damals nicht so nah dran, aber das hat aber auch, glaube ich, damals schon jeder mitgekriegt, wie wertvoll der für Borussia Dortmund war und Ja, der war auch, also klar, es gibt ja auch Wörns, Cola und wie sie alle heißen. Also es gab schon viele, viele, viele gute Spieler. Michael Zorc.
Ja, früher noch Buxmüller und solche Leute.
Ja, also gab schon einige.
Bin auch Riesenfan von Mats Hummels, weil ich einfach diese Spielintelligenz liebe. Er hat das Spiel so gut verstanden und natürlich kommt er dann auch irgendwie mal zu spät und natürlich wird er auch überlaufen, natürlich spielt er auch wie in Hoffenheim mal einen Fehlpass. Aber das ist halt auch, wenn du auf die Generation schaust, er ist 2009 mit der U21 Europameister geworden, mit übrigens einer unfassbaren Mannschaft.
Ja, die war wirklich gut.
Das wird eine der allerbesten U21-Mannschaften überhaupt jemals gewesen sein im Fußball. Was da alles für Spieler rausgekommen sind, Khedira, Özil, Boateng, Neuer, Hummels, ist ja unfassbar. Und der Co-Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, Sandro Wagner, nicht zu vergessen. Und also eine Wahnsinnsmannschaft und er gehörte seitdem zu den besten Innenverteidigern irgendwann auch der Welt. Also das muss man echt hoch anrechnen, wirklich. Super Spieler. Ah, da ist Kevin Kiske aus der Regie. Jetzt können wir die Sendung auch beenden. Nochmal kurzer Hinweis auf unser Abo natürlich und unter anderem auch auf unsere verschiedenen sozialen Kanäle. Facebook, Twitter, Instagram, @RNBVB. Bei Twitter findet ihr Dirk unter @DirkKrampe, mich unter @SaschaStaat, auch bei Instagram. Und dann besprechen wir mal nächste Woche, wie es Göning Union so gelaufen ist. Ich hoffe, ihr habt bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.
Tschüss.